Vielen Dank. Hört ihr mich? Ja, ich höre mich selber gut. Sehr gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich sehe euch kaum. Kann man da ein bisschen heller machen? Ich werde geblendet. Ich hoffe, euer Sonntag hat gut angefangen. Und ich hoffe, er geht gut weiter. Die meisten werden ja mitbekommen haben, dass wir wieder mal in einer Reihe drin stehen, in einer Predigtreihe. Wer kann sich noch erinnern, worum es geht? Evangelium, ja. So als grobes Überthema, genau. Speziell ging es uns eigentlich oder geht es eigentlich um die Weitergabe oder die Vermittlung des Evangeliums. Jetzt muss ich nur kurz, ob die PowerPoint funktioniert. Kann man die starten, bitte? Jawohl. Ja, sehr gut. Dann können wir ja loslegen. Wir haben nämlich ein bisschen was vor. Ich habe meine Predigt heute in drei Punkte aufgeteilt. Ist selten, dass Predigten von mir drei Punkte haben, aber diesmal ist es sich ausgegangen. Und ich möchte anfangen mit einer Schriftstelle aus dem 2. Korintherbrief. Der 2. Korinther 4, die Verse 1 bis 6. Den ersten Teil haben wir schon mal hier da. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei jenen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Jetzt geht's nicht mehr? Doch. Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der hat gesagt, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth und er schreibt ihnen viele Dinge über ganz verschiedene Themen. Unter anderem gibt er auch immer wieder mal Rechenschaft über das, was er so tut. Weil da sind, so wie in der heutigen Zeit es auch immer noch passiert, immer wieder mal Fragen gekommen, Kritik gekommen und so weiter. Und dann muss er das auch ansprechen. Und hier schreibt er über seine Verkündigung, über das Evangelium, das er verkündigt. Speziell darüber, dass er das Evangelium, und da geht es jetzt um die Verteidigung, dass er es unverfälscht weitergibt. Und zwar so, wie er es durch Offenbarung empfangen hat. Ein ganz wesentlicher Punkt. Und er redet aber auch darüber, dass das Evangelium vielen Menschen verdeckt bleibt. Ich denke, da redet er von Dingen, die wir heute immer noch nachvollziehen können, oder? Habt ihr das schon mal erlebt, dass das Evangelium Menschen verdeckt bleibt, dass sie es nicht verstehen können, dass sie es ablehnen sogar? Ich denke, das hat jeder von uns schon erlebt. Also ist schon interessant, dass jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat, so immer noch so direkt in unsere Zeit hineinsprechen kann. Wir erleben es immer noch so, wie der Apostel Paulus es damals auch erlebt hat. Sie nehmen es nicht an, sie verstehen es nicht. So, in meinem ersten Punkt möchte ich etwas klarstellen. Und zwar möchte ich vor allem klarstellen, dass die Ursache dafür, dass das Evangelium beim Menschen nicht ankommt oder dass sie es nicht annehmen, nicht verstehen, nicht unbedingt darin liegt, dass wir es schlecht erklären. Kann auch sein, ja. Aber es muss nicht unbedingt darin liegen. Sondern es liegt vielmehr daran, die Ursache ist vielmehr die, dass es damit zu tun hat, für wen das Evangelium bestimmt ist. Es ist nämlich für die bestimmt, die in der Finsternis leben, die noch keine Ahnung haben, was sie haben können in Gott, im Schöpfer. Menschen, die da verhaftet sind, drinnen in ihrer Finsternis. Ich möchte euch eine kleine Darstellung, ich glaube, ihr könnt euch daran erinnern, oder? Ich habe die schon mal gemacht und das ist eine Darstellung, die, wo ich mir leichter tue, einfach zu erklären, was die Bibel, von was die Bibel selbst redet, wenn sie über den Christen redet, über sein Wirken und sein Leben in dieser Welt. Also das ist keine Erfindung von mir, nur die Darstellung ist eine Erfindung von mir, aber das, was es darstellt, das haben wir so in der Heiligen Schrift stehen. Wenn die Bibel nämlich von der Welt spricht, dann spricht sie manchmal darüber, über die Schöpfung und manchmal aber auch die Welt, versteht sie unter der Welt ganz speziell einen bestimmten Teil dieser Schöpfung, nämlich die Menschenwelt, die Christus nicht erkennt, die Christus ablehnt. Und mitten darin leben wir. Mitten darin lebst du und ich. Haben wir schon sehr, sehr oft erlebt. Das, was den Christen jetzt unterscheidet von dem Rest der Menschenwelt, die Gott noch nicht kennen, die Christus noch nicht kennen, das ist die Erkenntnis Christi, die Erkenntnis Gottes, die Verbindung zwischen mir als Individuum und meinem Schöpfer. Das ist das, was die Welt nicht kennt. Und aus dieser Perspektive sehen wir alles. Aus dieser Perspektive sehen wir die ganzen Menschen, mit denen wir zu tun haben, sehen wir die Welt und die Schöpfung. Es geht also hier um die Position des Gläubigen in dieser Welt. Das ist die biblische Sicht. Also wir als Gläubige sehen und beurteilen alles aus unserem Glauben heraus, aus unserer Erkenntnis Jesu heraus, unserer Erkenntnis Gottes heraus. Der Apostel Paulus schreibt ein paar Verse weiter. Ich lese das einfach jetzt mal als Veranschaulichung vor. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Wie kann er das sagen? Weil wir nicht hier verhaftet und gefangen sind, sondern wir haben diesen Ausweg. Wir wissen um die Realität Gottes, um die Realität des Schöpfers, dass er mit dir ist und dass es sehr wohl einen Ausweg gibt, auch wenn es in dieser Welt vielleicht nur für sich betrachtet schlecht ausschaut. Und das ist auch der Grund, warum uns so viele Ungläubige nicht verstehen, wenn wir über Gott reden, wenn wir über Christus reden, über unseren Glauben reden, weil sie diese Verbindung nicht haben. Sie haben den Glauben nicht, der dazu notwendig ist, noch nicht. Gut, aber das Thema heute ist die Weitergabe des Evangeliums und ich möchte anfangen mit dem ersten Punkt. Ich habe ihn schon erwähnt, das Evangelium ist für jene bestimmt, die in der Finsternis sind. Hat von euch jemand dieses Bild schon mal gesehen? Was wird hier dargestellt? Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, die älteste Darstellung des Kreuzes Jesu. Aus dem beginnenden 2. Jahrhundert nach Christus. Das ist die erste bildliche Darstellung. Die wurde 1856 in Rom von Forschern entdeckt, in einer ehemaligen Kaserne auf dem Palatin, einem der 7 Hügel Roms, und wurde eben datiert auf das Jahr 123 bis 126 nach Christus. Was sehen wir hier? Wir sehen ein Kreuz und einen Mann, der auf dem Kreuz draufhängt und sein Kopf ist ein Eselskopf. Und wir sehen einen anderen Mann vor diesem Kreuz, der grüßend seine Hand hebt. Und drunter ist die Inschrift eingraviert mit einem Nagel oder mit einem Messer oder mit irgendetwas ganz Primitives. Es ist wirklich nur eine Kritzelei, die man da gefunden hat. Alexamenos zebete Theon. Alexamenos betet seinen Gott an. Was haben wir hier? Ein Spottbild. Jemand macht sich lächerlich. Die Kollegen von diesem Alexamenos haben sich über seinen Glauben lustig gemacht. Sie haben ihn nicht verstanden. Er muss ihnen davon erzählt haben. Er muss etwas getan haben, dass sie es überhaupt erfahren haben davon. Aber sie haben sich lustig gemacht darüber und haben diese Kritzelei an die Wand gemalt. Die Kameraden eines römischen Soldaten. Sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben dem Evangelium nicht geglaubt. Für die Römer war das so eine Sache. Ein Gott, der zu den Menschen kommt und sich komplett ihnen ausliefert, mit seinem ganzen Leben, sich dem Denken der Menschen ausliefert, der Beurteilung von Menschen ausliefert, der sich komplett in die Hand von Menschen gibt, das war für die Römer eine dumme Vorstellung. Wie kann ein Gott sowas machen? Das kriegten sie einfach nicht in ihren Kopf hinein. Ja. Und deswegen machten sie sich lustig über diesen Glauben. Ja. Weil die Götter der Antike waren ja alles Helden. Ja. Wenn wir an die verschiedensten denken, Herkules zum Beispiel, kennen wir alle aus Filmen und so weiter. Das waren alles Helden, Thor und so weiter und so weiter. Gibt es verschiedene Namen. Aber ein Gott, der sich schwach macht, der sich den Menschen ausliefert, das war nicht zu fassen, nicht zu packen. Für die Römer und für ihr Verständnis. Die Vorstellung, dass Gott Elend am Kreuz verendet, das passte einfach nicht in ihr Bild hinein. Und ebenso passt das auch nicht in das Denken vieler Menschen heute, oder? Warum? Ich habe einen recht guten Bekannten, der bei mir ganz in der Nähe wohnt. Wir reden immer wieder und der versteht das einfach nicht. Das ist ihm ein Rätsel. Das ist ihm... Da ist keine Logik dahinter irgendwie. Du kannst ihm erklären, was du, wir haben schon Stunden verbracht und ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt auf den Mund gefallen ist und man versteht es einfach nicht. Menschen sind verhaftet in ihrer Finsternis, sie verstehen es einfach nicht. Gut, heute ist es noch schwieriger, würde ich mal sagen, als damals. Warum? Haben wir heute in unserem modernen Denken immer noch eine geistliche Welt im Kopf? Nein, in unserer verwissenschaftlichen Welt, wir glauben, was wir sehen. Wir wollen Dinge erforschen, ja, Dinge nachvollziehen, aber Dinge, die sich in irgendeiner Sphäre abspielen, die wir nicht erkennen, nicht verstehen können, geschweige denn, dass wir denken, dass es überhaupt gibt, das ist schwierig. Und seit der Aufklärung ist diese Brücke zu einer geistlichen Welt abgerissen worden, komplett. Und der Mensch ist in den Mittelpunkt des Denkens getreten. In dieser Welt leben wir, in dieser geistlichen Umgebung leben wir. Also haben wir es heute noch ein bisschen schwieriger als die Menschen damals. Der Paulus, als er sich auf den Areopag gestellt hat und über den Gott, den unbekannten Gott, den er ihnen jetzt verkündigt, gesprochen hat, da war für alle klar, dass es Götter gibt. Es war kein Thema. Ah, der erklärt uns jetzt was Neues. Dieser Gott, den wir noch nicht kennen. Da war wenigstens mal eine Bereitschaft zuzuhören und in Erwägung zu ziehen, dass das vielleicht wirklich so ist. Das haben wir heute in vielen Dingen nicht mehr. Ich will nicht sagen durchgehend, aber oft wollen Menschen von einer geistlichen Realität nichts mehr wissen. Im altertümlichen Denken, sage ich einmal, war das noch philosophischer Standard. Ja? Dass es eine geistliche, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es Götter gibt. Aber was auch immer der Grund für die Ablehnung Christi ist, für die Ablehnung Gottes, auch hier bei Alexamenos, was auch immer der Grund war, und das eigentliche Grundproblem damals, das war eben diese Ablehnung. Und das haben wir heute immer noch. Es ist immer noch das gleiche Problem. Wir kämpfen heute mit dem gleichen Problem, mit dem die Urchristen, mit dem Paulus, Petrus und alle anderen Apostel und die Gemeinden des ersten, zweiten Jahrhunderts und auch später auch gekämpft haben. Die Ablehnung von dem, was Gott getan hat, die Ablehnung Gottes. Und es ist immer noch das gleiche Problem, das die Menschen damals hatten, die am Kreuz Jesus standen, als er da oben gekreuzigt war, die gesagt haben, ha, die anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Steig herunter vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Es ist immer noch das gleiche Problem. Unglaube. Und das Evangelium ist die frohe Botschaft. Ja? Das genau das aufnimmt. Das ist die frohe Botschaft, die sich genau an diese Menschen wendet. Die genau diese Menschen, die nicht glauben, im Auge hat. An diese Menschen richtet sich das Evangelium. Menschen fern von Gott, in der Finsternis, umhertappend. Sehr gut ist das vom Apostel Paulus in seiner Rede auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, 30 ausgedrückt. Und da haben wir so sehe ich das jetzt, eigentlich die einfachste und die Grundform des Evangeliums, der frohen Botschaft für Menschen. Ja, wenn unser Evangelium doch, das ist unserem Text. Und hier haben wir die Stelle aus Apostelgeschichte 17. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird. Es kann Versöhnung mit dem Schöpfer geben. Ist das keine gute Botschaft? Ja? Das ist das Evangelium in seiner einfachsten Form. Da ist jemand, der hat dich gemacht, dein himmlischer Vater, unser himmlischer Vater. Von dem wollten wir nichts wissen. Wir haben ein ganzes Leben ohne ihn gelebt. Das Gespräch hatte ich mal mit einem Arbeitskollegen, der gefragt hat, warum ich jetzt da bin, wo ich bin, warum ich nicht mehr da bin, wo ich vorher war. Dann habe ich ihm das erzählt. Ich bin mein Leben lang weggelaufen vor Gott. Und irgendwann habe ich kapiert, dass das nicht so weitergehen kann. Irgendwann ist er in meine Finsternis hereingebrochen und hat mir klargemacht, dass ich im Grunde nur weglaufe. Und dass ich mich wieder an ihn hinwenden kann, an meinen Schöpfer. Dass ich nach Hause kommen kann. Warum das so ist, da kann man dann weiter drüber reden. Aber das ist mal so die Grundbotschaft. Ein Zurückkommen zum Schöpfer. Das ist möglich. Und zwar für jeden Menschen. Du hast sicher einige Menschen im Kopf gerade. Für jeden Menschen davon. Egal in welcher Situation er ist, egal wie weit er weg ist, egal was du schon versucht hast, was er schon gehört hat, wie er beeinflusst ist, diese Botschaft ist für jeden Menschen. Das ist frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Und das ist die Botschaft, die wir haben für diese Erde, für diese Welt. Für die Menschen auf dieser Welt. Das Evangelium ist hier die frohe Botschaft für jeden. Es kann Versöhnung mit dem Schöpfer geben. Ein Nachhausekommen zum Vater. Für alle, die sich rufen lassen. Und das war auch die Grundbotschaft Jesu. Was hat Jesu gesagt? Markus Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt dran, dass ihr zurückkommen könnt zu einem himmlischen Vater. Wir wissen das vielleicht noch aus unserer eigenen Umkehr. Kannst du dich erinnern, als du gläubig geworden bist? Wie war das für dich? Das war wie ein Nachhausekommen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt für dich spreche, aber für mich spreche ich auf jeden Fall. Es war wie ein Angekommensein zu Hause. Da, wo ich hingehöre, bei meinem Schöpfer. Da, wo ich mein Leben lang weggelaufen bin. Es war wie ein Nachhausekommen für mich. Das wissen wir noch aus unserer eigenen Umkehr, wenn wir genau darüber nachdenken. Und es war wie in unserem Text. Durch die Offenbarung der Wahrheit. Er ist es, der unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Das ist ein super Ausdruck, finde ich. Aufleuchten, so richtig in unser Finsternis hinein. Aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. So habe ich das erlebt und ich bin mir fast sicher, so haben viele von euch das auch erlebt. Ein Nachhausekommen zu unserem himmlischen Vater. Und da haben wir die Grundlage unseres Gläubigwerdens, unseres neuen Lebens mit Gott. Das war keine intellektuelle Leistung von uns. Wer ist gläubig geworden, weil er die Bibel gelesen hat, dass er alles abgewogen hat, ganz nach logischen Kriterien, Argumenten und zum Schluss gekommen ist, dass das die günstigste, logischste Entscheidung ist. Ja. Wer ist dadurch gläubig geworden? Kann ich mal Hand sehen? Niemand? Oh ja, einer. Okay. Auch da, selbst das kann man nicht absprechen, dass das Gott war, dass das von ihm, vom Heiligen Geist gewirkt worden war. Aber wir sehen, bei den meisten trifft das nicht zu. Bei den meisten ist es ein bisschen anders gelaufen. Es ist ein Hereinbrechen gewesen der Herrlichkeit Gottes, der Gegenwart Gottes in unsere Verlorenheit. Eine Überzeugungsarbeit, die nicht bei mir gelegen hat, sondern die bei unserem himmlischen Vater gelegen hat. Es war schlicht Gottes Offenbarung, ein Eingreifen Gottes in meine Verhaftetheit in der Finsternis, in der Verlorenheit. Da erinnere ich ganz gern immer an den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, bevor er sich bekehrt hat, bevor er Gemeinden gegründet hat, hat er da schon mal das Evangelium gehört? Schon. haben wir eine Riesenrede in der Apostelgeschichte vom Stephanus. Evangelium von vorn bis hinten hat der Apostel Paulus gehört, war dabei. Und was hat er gemacht? Hat er sich bekehrt? Nein, er hat gesagt, ich würde am liebsten den ersten Stein schmeißen wahrscheinlich. Ja? Und hat es gut geheißen, was da passiert ist. Toll, endlich wieder einer weg von dieser Sekte. Obwohl er das Evangelium gehört hat. Was ist passiert? Wodurch hat der Apostel Paulus sich bekehrt? Wodurch hat ein Saulus sich bekehrt? Es war eine Begegnung mit dem Herrn. Es war eine Begegnung mit Jesus Christus. Er musste ihn vom Pferd schmeißen. Ja? Er musste ihm begegnen. Und das war die Stelle, an dem sich sein Leben komplett verändert hat. An dem er erfahren hat, das, was der Stephanus gesagt hat, das ist wahr, das ist richtig, das stimmt. Wenn er an all das gedacht hat, zurückgedacht hat, was er da vorher getan hat, wäre interessant, wie er sich da gefühlt hat, was er darüber gedacht, also darüber gesagt hat. Es war seine Finsternis, sein Verhaftetsein in der Finsternis und Gott ist hineingebrochen in seine Finsternis, hat ihm die Gnade erwiesen. Auch ich persönlich habe das so erlebt. Ich könnte euch jetzt ein paar Dinge erzählen aus meiner Zeit, als ich damals gläubig geworden bin. Auch ich habe es erlebt als ein Hereinbrechen Gottes in meine Finsternis. Ein Hereinbrechen Gottes und an mir ein Aufleuchten des Lichtglanzes Christi. Ja, so habe ich das auch erlebt. Obwohl ich von, ich kann eigentlich schon sagen, mit der Muttermilch das Evangelium mitbekommen habe. Ja, ich habe die ganzen Sonntagsschulklassen, die wir hatten damals in der Halbgasse, ich hatte alles durchlaufen, von vorn bis hinten. Ich kannte die Bibel ganz gut. Aber war ich deswegen gläubig? Habe ich deswegen wirklich eine Beziehung zu Gott gehabt? Nein, ich bin weggelaufen, davon gelaufen, weil das andere für mich interessanter war. Bis zu dem Tag, an dem Gott in meine Finsternis hereingebrochen ist. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin im Auto gesessen. Ich habe gerade nicht die Bibel gelesen. Ich bin im Auto gesessen. Meine Oma hat mir so ein kleines Heftchen, ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin gestanden ist, gegeben. Und da habe ich immer wieder mal reingeschaut. Und plötzlich bricht die Herrlichkeit Gottes in meine Finsternis hinein. Ich kann gar nicht mehr sehen, weil ich Tränen in den Augen gehabt habe und wusste plötzlich, das ist wahr. Wusste plötzlich, mein himmlischer Vater, der ruft mich gerade. Der ruft mich gerade und ich weiß, es ist wahr, es stimmt. Kann mir niemand mehr ausreden. So haben wir das auch erlebt. Und hier haben wir denjenigen oder diejenigen, für die das Evangelium bestimmt ist, für die, genau diese Menschen, die in dieser Finsternis verhaftet sind, für die da, wo wir mittendrin leben. Für diese Menschenwelt, die diese Verbindung noch nicht hat. Und wen haben diese Menschen in unserer Welt? Die haben nur uns. Wen anderen haben die nicht? Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Den zweiten Punkt habe ich genannt, in der Finsternis Licht sein. Ja? Jetzt habe ich einiges darüber gesagt, wofür das Evangelium bestimmt ist. Für die, die in der Finsternis sind. Und jetzt rede ich von uns. In der Finsternis Licht sein. Und ich habe diesen Punkt ganz bewusst Licht sein genannt. Und nicht wir sollen Licht sein. Oder wir sollen das Evangelium verkündigen oder irgend so in die Richtung. Ich habe es ganz bewusst so genannt, weil es genau darum geht. Es geht um dein und mein Sein, um unsere gesamte Existenz, wer ich einfach bin. Nicht, was ich tue in erster Linie, sondern was ich bin. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Es geht in allererster Linie nicht um Taten, sondern um unsere komplette Existenz. So, was hängt damit zusammen? Zuallererst ist es wichtig, dass wir uns unserer Identität bewusst sind. Dein Sein als Christ, dein Leben als Christ. Ich würde es mal noch krasser ausdrücken. Sei stolz drauf, was du bist. Nicht in negativem Sinn meine ich jetzt stolz, ja? Sondern in dem Sinn, du bist nach Hause gekommen zu deinem Vater im Himmel. Du hast die Erkenntnis Gottes, du hast Vergebung deiner Sünden erlebt. Du hast dieses komplette Bild, ja. Du erlebst alles aus deiner Beziehung zum himmlischen Vater heraus, aus dem Glauben heraus. Sei stolz darauf. Das ist nichts, wovor man sich schämen muss. Das ist etwas Wunderbares. Plötzlich ergibt alles Sinn. So habe ich das auch erlebt. Plötzlich hat alles Sinn gemacht. Sei stolz auf das, wer du bist, dass du die Wahrheit erkannt hast, dass du das Evangelium erkannt hast, dass du ein neues Leben mit deinem Schöpfer hast, mit Christus hast. Wir sollten Christen sein, ich sage es jetzt mal so, als ob es das Normalste auf der ganzen Welt wäre. Kein Geheimnis draus machen. Als ob es das Normalste auf der Welt wäre, da muss ich immer an meine Oma denken, die leider schon gestorben ist. Ich weiß nicht, wer sie gekannt hat von euch. Ich habe sie immer, damals habe ich sie nicht bewundert, für mich war es immer ein bisschen peinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, die da überhaupt keinen Hehl draus machen, dass sie Christen sind, dass sie an Jesus glauben und so weiter. Und wie freizügig die darüber reden. Das war mir damals immer peinlich. Und meine Oma ist da oft im Garten gestanden und die Straße war da draußen und da sind die Leute vorbeigegangen und immer wieder hat sie jemand angequatscht. Und sie hat einen Hauskreis gegründet, wusste gar niemand hier, glaube ich, dass sie einen Hauskreis hatte, nur mit Ungläubigen. Da waren nur Ungläubige drin, da waren nur Leute aus der Gasse drinnen. Und sie sitzt da mit denen im Kreis und spielt mit ihrer Gitarre Lobpreislieder und die sitzen alle da rundherum und singen mit. Ich dachte immer, gut, damals dachte ich, oh Mann. Aber jetzt kann ich es verstehen, ja. Und das ist es, an das musste ich denken, als ich mir gedacht habe, eigentlich sollten wir, wenn wir das anschauen, unseren Glauben leben, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Weil wir diese Erkenntnis Gottes haben. Weil wir wissen, wer wir sind. Weil wir wissen, wo wir herkommen. Das bewundere ich heute im Nachhinein an meiner Oma. Die kommt nochmal, meine Oma, aber. Ich erzähle dann noch ganz kurz was von ihr. Aber mir hat das einfach, daran musste ich einfach denken. So, wer mich kennt, der weiß, ich bin kein großer Evangelist. Ja. Und was meinen Arbeitsalltag angeht, dann bin ich auch nicht unbedingt ganz repräsentativ. Mein letzter Job war ja im geistlichen Dienst und so weiter. Von daher habe ich einen ganz guten Anknüpfungspunkt. Wenn mich Leute fragen, was ich früher gemacht habe und so weiter, dann tschack, bin ich schon da. Von dem her ist es ein Vorteil. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen über den Alltag in unserer Arbeitswelt reden. Was sich da so für Möglichkeiten auftun, was da so alles passieren kann. Und ich denke, ihr habt alle einen Alltag. Die meisten von uns stehen im Berufsleben, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir haben zumindest alle Umgang mit Menschen, die Christus noch nicht kennen, die Gott vielleicht sogar ablehnen. Deswegen möchte ich einfach ganz kurz über solche Gelegenheiten reden und was sich da wirklich auftun kann, wenn man kein Geheimnis draus macht, wenn man nicht denkt, oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen unpassend oder peinlich oder was weiß ich. Es passt ja wirklich nicht immer. Ich will jetzt nicht sagen, wir sollen immer und überall, aber es gibt doch Gelegenheiten, die man beim Schopf packen kann. Ich habe ein arabisches Sprichwort gefunden, das mir ganz gut gefallen hat. Okay, jetzt habe ich selbst versäumt, weiterzudrücken. Ich lasse es euch mal kurz lesen. Solange ich ein Erlebnis für mich behalte, ist es mein Gefangener. Wenn ich es aber anderen erzähle, dann bin ich sein Gefangener. Erinnert euch das an was? Es gibt was so Ähnliches, steht im Alten Testament, in den Sprüchen. Du bist verstrickt durch des Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes. Alles, was bei uns rauskommt aus unserem Mund, das können wir nicht mehr zurückholen. Das ist draußen und das wirkt. Das wirkt auf Menschen. Die haben es gehört. Die denken sich was dabei. Sie können Rückfragen stellen. Wir liefern uns mehr oder weniger anderen Menschen aus, dass sie rückfragen können. Alles, was draußen ist aus meinem Mund, das ist draußen. Und hier ist eine mächtige Wahrheit angesprochen. Alles, was wir von uns erzählen, auch von unserem Glauben, das ist bei den Leuten. Und wir sind herausgefordert zu reagieren. Wir sind herausgefordert. So wie es bei Alexamenos war. Ja. Irgendwann war es draußen. Und ihr seht ja, wie die Leute reagiert haben. Leider sieht man auf diesem Bild nicht, ob das alle so gesehen haben. Oder ob es da vielleicht doch Einzelne gab, die nachgefragt haben und die gesagt haben, was ist denn dran an diesem Christus, von dem du immer erzählst? Es war draußen und er hat Reaktionen. Und es gibt Reaktionen, wenn die Dinge draußen sind aus unserem Mund. Und das sind Dinge, die wir nutzen. Das ist eine Wahrheit, die können wir nutzen für die Verkündigung des Evangeliums. Die können wir nutzen, wenn wir mit Menschen zusammen sind. Ich erinnere mich da, es gibt einige Situationen, von denen ich jetzt erzählen könnte, aber eine, die mir sehr hängen geblieben ist, ist noch nicht allzu lange her. Ich bin damals mit einem Kollegen im Büro gesessen und wir haben uns so unter unseren Bildschirmen versteckt. Und plötzlich höre ich den so schimpfen die ganze Zeit. Er regt sich furchtbar auf über irgendwas. Und ich schaue so über den Monitor drüber und sage, was ist denn los? Und er sagt, ach, diese Kirchensteuer. Und er hat sich furchtbar aufgeregt über die paar Cent, die er da bezahlen muss. Ja. Ich sage jetzt absichtlich nicht, welche Kirche das ist. Aber er hat sich furchtbar aufgeregt. Ja. Ist das ein Punkt, wo man was drauf sagen könnte? Ja. Vielleicht weiß nicht jeder, was drauf zu sagen, aber im Grunde genommen ist es ja ganz einfach. Da sage ich, ach so, die Kirchensteuer, das höre ich immer wieder, ne? Das gibt es bei uns nicht. Was, wieso? Welche Kirche ist denn das? Ja, Freikirche. Was ist denn das? Freikirche, wer seid ihr? Und so kommst du schon rein. Wer seid ihr? Worum geht es denn da bei euch? Ja, im Grunde genommen unterscheiden wir uns nicht viel von vielen anderen Kirchen. Es geht um den Glauben, um Christus, um Gott und so weiter. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Nein, da kommt ein anderer Kollege dazu. Das war kurz vor der Mittagspause, der hat den gerade zum Essen abgeholt. Und das hat den interessiert. Warum gibt's das bei uns nicht, dass einfach das Geld eingehoben wird? Ja? Dass man einfach freiwillig bezahlt. Ja? Und noch viel mehr. Wieso ist das so? Und ein anderer hat zugehört und wir haben gesagt, warum gehen wir nicht gemeinsam essen? Sind wir gemeinsam essen gegangen und wir haben noch die ganze Mittagspause durch und bis wir wieder auf dem Platz gesessen sind, weitergesprochen darüber. Es gibt so viele kleine Gelegenheiten, die man beim Schopf packen kann. Die Frage ist, ob wir es tun. Das ist die einzige Frage. Da kann ich mir auch im Vorhinein schon Gedanken machen. Was sage ich, wenn jemand das fragt oder das fragt? Manchmal ist es auch ein bisschen... Ja, dass man sich nicht so richtig Gedanken macht darüber, was kann ich denn antworten. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Gelegenheiten. Selbst wenn du jemand bist, der sich mit Worten schwer tut. Nicht jeder ist der Redegewandteste. Nicht jeder sagt, oh, ich bin jemand, der gerne mit Menschen redet. Ja. Selbst wenn du nicht der Redegewandteste bist, der Wortgewandteste bist, gibt es Möglichkeiten. Da gibt es so Zettelchen, so Traktate und alles Mögliche. Ich bin damals immer, schon ein bisschen länger her, mit so Traktaten, mit so Zettelchen im Rucksack herumgegangen. Und ich war ein bisschen weiter weg an einer Tankstelle und habe da an einer Kaffeemaschine gearbeitet. Das war der Job, den ich damals hatte. Und da sitzen ja oft die Leute an der Bar, die manchmal nichts anderes zu tun haben. Und ich höre sie reden, was sie so alles sagen und erzählen. Und da sticht einer raus, der so wirklich so richtig angeberisch war. Und hat so angegeben mit all diesen Dingen, die er gemacht hat und bla 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 und hin und her. Und meistens waren es negative Sachen. Und ich dachte mir, ich arbeite jetzt an dieser Maschine und denke mir, okay, was erzählt der da? Natürlich alles aus meiner christlichen Sicht, klar. Und dann habe ich dann was... Irgendwie hatte ich den Eindruck, ich muss auch was sagen. Irgendwie muss ich dem was sagen. Ja. Und ich war auch jemand, der jetzt nicht unbedingt immer jeden angesprochen hat, bin ich heute immer noch nicht. Und ich hatte aber diese Traktate dabei, hatte diese Zettelchen dabei. Und so habe ich halt die ganze Zeit mir vorgenommen, ja, dem gebe ich sowas, wenn ich weggehe, wenn ich wegfahre. Und dann bin ich zwischendurch nochmal ins Auto gegangen und hin und her und habe mir das geholt und dann habe ich weitergearbeitet. Und der war immer noch da und ich hatte keine Angst, dass er abhaut. Der war viel zu sehr beschäftigt, damit anzugeben.